Hallo und herzlich willkommen zu Stevenio und Balos WM Podcast Nummer 16. Hi Steve.
Hi lieber Georg.
Das war ein langer Spieltag heute und ein Spieltag ohne schnelle, schrägstrich eindeutige Entscheidungen, wo sich wieder zwei Favoriten aus dem Rennen genommen haben, mehr oder weniger. Der eine ist zwar drin geblieben, aber kein Favorit mehr, wenn er so spielt.
Ja, aber das genau das, ne, wo man dann, ja, was falsch macht, kann man ja auch nicht sagen, aber daran sieht man wieder, wie irrelevant die Vorrunde ist, ne? Du kannst ja noch so gut, also die Kroaten waren ja, haben ja heute eigentlich auf ganzer Linie enttäuscht.
Ja, aber sind weiter.
So, ja, genau, Mund abputzen, weitermachen. Ich erinnere nur an unser Achtelfinale 2014 gegen Algerien, wo wir auch erst in der Verlängerung das klar gemacht haben. Also solche Spiele hat jeder mal auf dem Weg, von daher, wenn du weiterkommst, ist das dann auch am Ende scheißegal, wenn du weit kommst. Und ich habe gerade auf Twitter gesehen, irgendwie, dass jemand postete, ja, jetzt schaut doch mal die untere Hälfte an, eine von diesen Teams würde ins Finale einziehen. Ne?
Ja, das habe ich gerade gepostet. Das habe ich gerade auch gepostet.
Echt?
Ja, ja.
Ist ja lustig. Ja, aber das ist halt, ja, das ist halt krass. Ne? Das heißt, abgesehen von England ist da kein richtig großer Fußballname mehr.
Also dabei. Schweden, Schweiz, Kroatien, England, Kolumbien und Russland. Einer von denen wird definitiv im Finale stehen, unausweichlich. Sind nur noch die sechs übrig auf der Seite.
Nach der Vorrunde hätte ich gesagt, ganz klar Kroatien. Nach heute sage ich das nicht mehr. Ich bin auch ganz gespannt auf England.
Ja.
Wobei ich natürlich aus Alter auch.
Und du musst dir überlegen, in diesem Baum hätte Deutschland sein können.
Ja, nee, das überlege ich mir lieber nicht, dann ärgere ich mich wieder. Aber ich sehe England auch als großen Rivalen der deutschen Mannschaft, auch wenn wir, wie du immer sagst, ja immer gewonnen haben und so. Von daher gönne ich das England nicht so richtig, aber so wie die bisher aufgetreten sind, nach 66 mal wieder, zumindest ein Finale, wäre
also,
auch
wenn
für
ich
England
überlege,
eine Riesensache. Ne?
Wer alles zwischendurch Titel gewonnen hat. Dann hat sich England, wenn ich mir überlege, wer zwischendurch alles Titel gewonnen hat, ich denke da nur an Italien. Ich weiß nicht, wann die zum letzten Mal wirklich interessanten, schönen oder guten Fußball gespielt haben. 1990, okay, ja, gehe ich zu. Da waren sie auch mit
2006
Favorit.
Waren die in Deutschland, waren die auch gut, ne?
Ja, sie verlieren nicht und damit wird man halt Weltmeister.
Ja,
aber
ja, du hast vielleicht attraktiven, die haben halt den Catenaccio perfektioniert, ne? Attraktiven Fußball haben die nie gespielt, so lange kannst du gar nicht zurückdrehen, die Zeit.
Also die Franzosen, die haben ja zumindest zwischendurch mal guten, oder die Holländer, die muss man auch sagen, die haben oft schon sehr schön Fußball gespielt und haben nie gewonnen.
Haben sie aber selten dafür belohnt, haben selten konstantes ein Turnier durchgehalten.
Ja,
ne?
Die haben noch nicht mal häufig zwischen den Turnieren durchgehalten. Die haben sich ja oft genug einfach gar nicht qualifiziert für die
Turniere. Stimmt.
Ist ja nicht das erste Mal, dass wir singen.
Wann war denn nochmal die EM, als sie in Deutschland gewonnen haben? Das war irgendwie so die beste holländische
Mannschaft. Die EM 88 war das.
Das war, stimmt, das war der absolute Wahnsinn. Dieses Jahrhunderttor
Marco
von
Basten, ja.
War das nicht Ruud Gullit?
Nee, das, also ich, keine Ahnung, ich kenne nur das von Marco van Basten, wo der den Volley spitzer Winkel am so Außenpfosten nimmt und dann rein drischt ins Tor. Das war Marco van Basten.
Dann verwechsel ich.
Der leider Gottes irgendwie, aber was heißt leider Gottes?
Gegen die Sowjetunion damals das Ding, ne?
Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist so, ich kann mich nur noch erinnern, dass Deutschland verloren hat und da war dann das Turnier für mich gelaufen. Ich meine, wir sind ja jetzt mittlerweile, wir kommen jetzt in so ein Alter, wo man vielleicht besser mit diesen Niederlagen umgehen kann, weil man sie schon so oft erlebt hat. Also so.
Oh, ich sehe es gerade nochmal, das Tor von Basten. Fast von der Eckfahne, das Ding Volley in Knick gehauen. Ein Jahrhunderttor. Wahnsinn.
Ja. Das ist halt auch so ein Ding, das kannst du versuchen, 30 Mal im Training zu machen. Und das geht kein einziges Mal rein. Und einmal machst du es im Spiel und es klappt. Und jeder sagt dir, das war das Jahrhunderttor. Genau wie dieses eine legendäre Ibrahimovic-Tor, was er da gemacht hat. Was auch so.
Ja, der Fahrzieher für Schweden.
Oh, das ist halt so wie so ein Half-Court- oder Full-Court-Shot beim Basketball. Das machst du halt 100 Mal, einmal klappt es. Und dann denken die Leute alle, jo, der kann das.
Was ich gerade sehe, ich finde es ganz spannend. Man of the Match bei Kroatien gegen Dänemark, halte ich fest. Und
Schmeichel.
Völlig zurecht. Kaspar Schmeichel, der beste Mann auf dem Platz war eigentlich.
Ja.
Dass der Verlierer den Man of the Match stellt, habe ich aber gab es überhaupt schon mal? Ich glaube nicht.
Also es gab es doch, das gab es auch bei einem Torwart, auch bei dieser WM. Boah, war das bei den Ägyptern? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall irgend so ein
aber ich meine, der arme Kerl, der hat ja alles gehalten. Gefühlt jeden Elfmeter gehalten.
Hält noch den Elfer und also, dass das nicht, das, also wer mir nochmal irgendwas erzählen will von Motivation und Selbstbewusstsein und so, also wenn es einen Motivationskiller hätte geben müssen für die Kroaten, dann so kurz vor Schluss die Entscheidung nicht zu machen und wenn es einen riesen Motivationsschub für die Dänen hätte geben müssen, dann als Totgesagte noch ins Elfmeterschießen zu kommen.
Ja.
Und was passiert? Die hauen 3 Elfmeter daneben und fliegen raus. Aber lass uns erstmal über das Nachmittagsspiel sprechen.
Ja.
Das war Spanien gegen Russland. Und jetzt kommen natürlich alle die an, die sagen, ja, also mit dem Coach und so weiter, da kann das ja nicht klappen. Ich finde, für mich hat das Spiel komplett an die deutsche Mannschaft erinnert. Ja. Also in ganz, ganz vielen Belangen. Auch absolut überlegen. Sie haben den Ball die ganze Zeit. Sie haben einen Pass-Weltrekord aufgestellt.
90% Ballbesitz. Ne? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
Die haben mehr Pässe gespielt als jede andere Mannschaft irgendwann mal in einem Turnier. Nur, die haben in der ersten Halbzeit vergessen, irgendwas Produktives in Richtung Tor zu machen. Es gab ein Eigentor. Ja, damit haben sie das 1-0 gemacht. Es gab dann relativ kurz vor der Halbzeit den Ausgleich. Aber ansonsten ist da relativ wenig passiert. Und dann gab es wieder, ab der Halbzeit haben sie es dann wieder versucht und weiter versucht und sich auch viele Chancen erarbeitet. Davon wieder wenig Zwingendes. Bis relativ kurz vor Schluss. Und dann muss man halt sagen, sie haben Pech in der einen Situation, in der drei Spieler, glaube ich, von den Spaniern zu Boden gehen. Der Schiedsrichter nicht pfeift. Und wenn der Schiedsrichter nicht pfeift in der Situation, wird es verdammt schwer, dass der Videoreferee das overturnt. Das wissen wir mittlerweile, dass der nur eingreift, wenn er sich absolut und hundertprozentig sicher ist, dass man das gar nicht anders auslegen kann. Und dafür war das Gezupfe an, ich glaube, Ramos war es. Es war, glaube ich, Piqué hat sich, glaube ich, irgendwie auch mit einem Verteidiger gehalten und die waren so im Clinch. Aber ich glaube, Ramos war es, der gar nicht gehalten oder geschubst hat und nur an dem nur gezogen wurde. Wenn er das ursprünglich pfeift, wird es nicht zurückgenommen und es gibt den Elfer für die Spanier. Und so hat es der Schiedsrichter ursprünglich nicht gepfiffen und damit wird es auch nicht zurückgenommen. Die Spanier kriegen ihren Elfer nicht, machen damit nicht die Führung. Es geht in die Verlängerung und dann ist es halt, naja, das Würfelglück, ne? Wer dann gewinnt und das waren in dem
ich
Fall
die Russen. Ich erinnere mich an den Schuss von Iniesta in der Verlängerung. Ich hab in dem Moment gedacht, das war Pfosten, aber der Keeper unglaublich gut gehalten. Akinfeev hatte einen super Tag, finde ich.
Ja, der ist, war der nicht auch
mehr Ich muss echt sagen, man ist natürlich irgendwie für den Außenseiter, ich war schon für Russland, wenn ich ehrlich bin, aber mein Iniesta in seinem letzten Spiel gönnt man das irgendwie, oder?
Weiß ich nicht, die Spanier.
Also ich hätte ihm gegönnt, muss ich echt sagen.
Die Spanier haben so viele Spieler, die irgendwo Legenden sind und für die das irgendwo die letzte oder vorletzte WM oder das große Turnier sein wird. Also wenn es danach geht, ich hätte es auch mal einem Messi gegönnt, einen Titel zu holen, irgendwann mal. Weil es gibt immer diese dämlichen Diskussionen von wegen, du bist ja kein
der guter Unvollendete.
Spieler. Genau, du bist ja kein guter Spieler, wenn du kein, oder der, ich glaube, über Cristiano Ronaldo habe ich gehört, oder über Messi, bei einem von beiden, dass der eine Bilderbuchkarriere gehabt hätte, hätte er einen internationalen Titel geholt. Ich meine, das sind Spieler, die haben die Rekorde von Gerd Müller gebrochen und Gerd Müllers Rekorde, die galten als absolut uneinholbar in der heutigen Zeit. Die haben Jahrzehnte,
wie lange die auch gestanden haben.
Ja, wir haben jahrzehntelang gedacht, da kommt niemand dran, weil der hat irgendwie so um ein Tor pro Spiel ungefähr gemacht, etwa ein Tor pro Spiel, Müller. Und wir haben jahrelang gedacht, das geht nicht. Also die aktuellen Superstürmer, die hatten mal 0,6 oder so, 0,5, 0,7, wenn es extrem hochkommt. Dann kommt plötzlich Cristiano Ronaldo und Messi und dreschen da quasi einen Ball nach dem nächsten ins Tor. Und dann kommt irgend so ein Reporter, der dir erzählt, also wenn die ja richtig gut wären, dann würden die Titel holen. Dann musst du sagen, mit was denn? Mit den Gurkentruppen, mit denen die armen Hunde immer zu den Weltmeisterschaften reisen müssen.
Und Ronaldo hat's geschafft.
Ja, bei Europameisterschaften.
Er ist Europameister geworden, der unverdienteste der Geschichte, aber er hat es geschafft.
Ja, aber das sagt doch auch einiges aus, wenn wir uns angucken, wie die dann zu der Europameisterschaft gekommen sind und dass es auch erst dann passiert ist, wenn man als Tabellendritter, als Vorletzter der Vierergruppe, also
ja, nicht, danke mal, Herr Blatter.
Nicht gut genug, um einen der ersten beiden Plätze in der Vierergruppe mit Island zu belegen, aber gut genug, um Europameister zu sein.
Unfassbar.
Und ja, Messi, ja. Weiß ich gar nicht, wie oft die da irgendwie diese komische Copa America oder welche, wie auch immer das Ding da heißt, ob die da im Finale und gewonnen oder nicht. Die haben da, glaube ich, einige bittere Niederlagen gehabt. Aber das Ding verfolge ich irgendwie gar nicht, von daher kann ich da nichts zu sagen. Aber bei der Weltmeisterschaft, er stand ja im Finale, das können wir uns ja gut genug dran erinnern, also Messi. Und
im Finale war Argentinien auch nicht die schlechtere Mannschaft, das war...
Zumindest keine schlechte Mannschaft, sagen wir es
mal. Ja, also wenn ich an das Ding von... wie hieß er, wo er dann auf Neuer läuft, der Higuain, das kann auch in die Hose gehen. Ja, ne? Ja. Also es gibt auch Leute, die nach dem WM-Finale gesagt haben, eigentlich war Argentinien besser. Also die waren auf jeden Fall dran.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass das gesamte Turnier, also was Deutschland da im Laufe des Turniers alles geleistet hat, also und gute Spiele gemacht hat, da kann man sich auch nicht beschweren. Also es hat definitiv nicht den Falschen erwischt, überhaupt für die gesamte Leistung der Nationalmannschaft in den letzten Weltmeisterschaften. Aber Spanien, und ob nun mit oder ohne Iniesta, haben es einfach nicht geschafft, den Sack zuzumachen. weder nach 90 Minuten noch nach 120 Minuten, obwohl sie noch
es
mal...
Es wirkte auch teilweise echt so noch schlimmeres Ballgeschiebe als bei der deutschen Mannschaft gegen Korea. Wir haben uns ja wenigstens noch ein paar wirklich hochkarätige Chancen rausgespielt. Vielleicht ist es wieder subjektiv,
Die Spanier hatten insgesamt, warte mal, ich muss mal kurz gucken, ich glaube 28 zu 7 Torchancen oder so.
Okay, so viel hatten wir auch ungefähr, 28, ne?
Ja, aber ich glaube, die Koreaner hatten mehr bei uns, mehr und bessere verhältnismäßig.
Also, keine Ahnung. Ich finde dein Vergleich mit der deutschen Mannschaft gegen Südkorea eigentlich ganz gut. Bei Spanien hatte ich auch oft das Gefühl, dass die Geschwindigkeit fehlte, da wenig Dynamik drin, es war wenig Tempo drin. Was uns auch vorgeworfen hat, dieser Standfußball.
Irgendwie. 24 und, zu 7, so, ich habe gerade nachgeguckt. 24 zu 7 Schüsse hatte.
Wie viele davon aufs Tor?
Hatten die Spanier, warte mal, muss ich mal gerade gucken.
Shots, weil ich kann mich nicht echt an richtig zwingen.
Schüsse aufs Ziel, Spanien 9, Russland 1.
Okay, krass.
Also, das ist, glaube ich, eine so eine Sache, die man ein bisschen mitnehmen kann, vielleicht, dass wir darauf achten müssen, mal in der Zukunft, gerade bei den Nationalmannschaften. Lange Zeit haben so Mannschaften wie eben Deutschland oder Spanien sehr gute Lösungen gefunden für diese Situation, die ja Standard ist für so Top-Mannschaften. Man hat den Ball, der Gegner stellt sich ein bisschen hinten rein, macht in den Strafraum dicht, wobei die Spanier noch ganz gut in den Strafraum reingekommen sind. Und du musst nicht nur das Spiel machen, sondern du musst versuchen, dir Chancen zu erspielen. Und irgendwie, das hat Deutschland dreimal nicht vernünftig geschafft. Das hat Spanien jetzt zumindest dieses eine Mal definitiv nicht vernünftig geschafft, aber auch im dritten Gruppenspiel sahen sie nicht fantastisch aus. Portugal haben sie jetzt auch nicht weggefegt, wobei sie da trotzdem die bessere Mannschaft waren für mich.
Ja, auch.
Also da waren zumindest von den vier Spielen, die sie hatten, waren 2 bis 3 nicht überzeugend für das, wie stark man Spanien eigentlich einschätzen würde. Das,
ja, und für Materialien auch eigentlich.
Ne? Da bin ich mal gespannt, ob das,
ähnlich wie Deutschland.
Ob das so eine Entwicklung ist, die in den nächsten Jahren noch stärker im Kommen ist. Weil wir sehen ja selten diese totalen Shootouts, wo Mannschaften einfach aus dem Turnier geschossen werden von der Spitzenmannschaft mit 5, 6, 7, 8 Toren. Es gab ein so ein Spiel oder zwei, ein 5-2 gab es, das ist aber auch nur eine 3-Tores-Differenz und ein 5-0 und das war Russland gegen Saudi-Arabien. Mhm. Ob das jetzt so eine Tendenz ist, dass die Mannschaften, die verteidigen müssen, einen Weg gefunden haben oder ob das jetzt so ein Ding ist, das hat jetzt halt ein paar Mal gegen die guten Mannschaften geklappt, aber im nächsten Turnier sieht das dann schon wieder ganz anders aus. Bei Russland.
Das ist ganz spannend, weil der Fußball entwickelt sich ja unglaublich. Ne? Mhm. Als Spanien 2010 Weltmeister wurde, war ja Tiki-Taka und genau dieser Ballbesitzfußball war ja der Shit. Da haben alle gesagt, wir müssen das nachmachen. Die Spanier, die haben ja wirklich einen neuen, ja, ich weiß gar nicht, wie das richtig Wort ist, die haben ja den Fußball neu erfunden, so, weißt du, mit ihrem Ballbesitz. Und Pep Guardiola hat das dann so gefühlt mit nach München gebracht, als er Trainer wurde. Und dann haben wir eine ähnliche Form des Fußball 2014 hat auch gespielt. Aber irgendwie hat sich der Rest der Welt so ein bisschen darauf eingestellt und hat gesagt, ja, von mir aus könnt ihr den Bayer haben, ist uns ja scheißegal, weil euch fällt ja nichts ein, wir machen dicht und schalten dann schnell um irgendwie. Und das hat ja die deutsche Mannschaft wirklich in ihrer Gruppe meisterhaft zu spüren bekommen, wie man gegen so Ballbesitzfußball spielt.
Wobei ich das Gefühl habe, dass halt unter Pep das Ganze noch druckvoller mit mehr Zug Richtung Tor gespielt wird. Also zumindest definitiv bei City.
Ja.
Die machen definitiv mehr Druck zum Tor. Ist immer die Frage, ist das jetzt Glück, dass sie das machen können? Weil sie einfach genügend Spiele haben, dass irgendwann jede Abwehr mal knacken können. Denn auch die haben Spiele gehabt, wo das nicht so war. Oder unterscheiden sich halt die Spielweisen von so einer spanischen Mannschaft oder auch von der deutschen Mannschaft dann doch sehr, sehr stark von dem, was Pep jetzt zum Beispiel spielen lässt. Aber trotzdem, die Mannschaften haben es geschafft, so starke wie die Spanier, also so starke Mannschaften wie die Spanier oder die deutsche Nationalmannschaft, obwohl sie eigentlich haushoch unterlegen sein müssten, aus dem Turnier zu kicken. Und das ist beachtlich. Also wir haben jetzt nicht mehr viele Mannschaften übrig, die irgendwann mal auf der Favoritenliste gestanden haben. Von den ehemaligen Weltmeistern sind jetzt in dieser Runde schon mit Argentinien ein weiterer ausgeschieden, wobei da in der Paarung musste ein ehemaliger Weltmeister ausscheiden, weil es beides Weltmeister waren. Mit Spanien ist ein weiterer Weltmeister ausgeschieden. Jetzt sind noch übrig Brasilien natürlich, die 5-mal Weltmeister geworden sind. England, die 1-mal Weltmeister geworden sind. Und Frankreich, die 1-mal Weltmeister geworden sind. Das sind, glaube ich, die
Uruguay
mit 2.
In den 30ern Weltmeister.
Genau. Uruguay ist auch noch da. Und ansonsten ist eine Menge an Titeln schon nicht mehr da. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann den Punkt erreichen, wo es wahrscheinlicher wird, dass eine Mannschaft gewinnt, die noch nie einen Titel geholt hat. Es wäre natürlich interessant, mal einen neuen Weltmeister zu sehen.
Ja, morgen Brasilien gegen Mexiko um 16 Uhr. Das wird geil. Ja. Morgen ist auch ein toller Tag.
Russland wollte ich ganz kurz anhaken. Denn ich habe einen Artikel gesehen, also was heißt ein Artikel? Ich habe ein Posting auf Reddit gesehen und später einen Artikel in irgendeinem deutschen Blättchen, ich weiß nicht mehr, was das war. Da ging es darum, dass in den ersten beiden Spielen und die Daten für weitere Spiele habe ich nicht gesehen, die Laufleistung von den Russen um so vieles höher war als von allen anderen Mannschaften des Turniers. Dass, ja, dass eben so ein bisschen die Frage aufkam, geht da alles mit rechten Dingen zu? Weil es ist ja jetzt so, Südkorea hat bei seiner Heim-WM das Halbfinale erreicht. Russland spielt bei seiner Heim-WM, nachdem sie Spanien ausgeschaltet haben, um den Einzug ins Halbfinale. Russland ist die niedrigste FIFA-gerankte Mannschaft, die jemals in ein Viertelfinale eingezogen ist. Das ist allerdings mit einem dicken Sternchen zu versehen, weil der Gastgeber üblicherweise halt massiv im FIFA-Ranking abrutscht. Müssen wir nicht nochmal erklären, warum das so ist, aber das hat nichts damit zu tun, dass die schlecht spielen, sondern damit, dass, wenn man keine Pflichtspiele macht, das Ranking vaporisiert wird und nach unten geht. Aber die sind halt, ne, selbst wenn man das Elo-Ranking nimmt, sind sie so ein Top-40-Team. Und da kommen schon Fragen auf, wo in den letzten Jahren halt...
Hast du die Lazarus-Doku gesehen auf Netflix?
Nee.
Das ist ja die Doku, also die dazu geführt hat, dass Russland, oder diese ganze Affäre, dass Russland jetzt für die Olympischen Spiele gesperrt wurde, weil da einfach ein Typ irgendwie das ganze russische Dopingprogramm hat auffliegen lassen. Mhm. Gerade in dieser Zeit, ne, wo die Russen halt quasi überführt worden sind und trotz Putins Verbindung zum IOC für die Olympischen Spiele gesperrt wurden, da liegt natürlich das nahe. Aber ich meine, dass Gastgeber weit kommen, das war ja schon immer so. Ne? Von daher tut man ihnen vielleicht Unrecht. Und ja, Doping bringt ja auch im Fußball eigentlich nicht so viel. Aber wenn ich das jetzt mit der Laufleistung höre...
Naja, aber was heißt das Gastgeber weit kommen liegt aber auch daran, dass es halt häufig Gastgeber sind, die auch gute Mannschaften sind, die vorher schon irgendwas gerissen haben. Wenn Frankreich Gastgeber ist, das ist eine Mannschaft, die mehrfach im Halbfinale stand, die im Finale stand, die schon Weltmeister war. Wenn Deutschland Gastgeber ist, dasselbe für Brasilien, für Argentinien und so weiter und so fort. Wenn jetzt irgendwie Burkina Faso Gastgeber ist und plötzlich im Halbfinale landet, musst du dich halt schon fragen, ob es da irgendwas geben könnte, außer Heimvorteil und ein bisschen Glück gehabt zu haben, was damit vielleicht auch zusammenhängt.
Also mit der Laufleistung lässt einen schon so ein bisschen aufhorchen, sorry, ey.
Ich bin leider Gottes dann doch zu früh aus der Mathematik und aus dem Mathematikstudium ausgestiegen, aber er schrieb, glaube ich, irgendwas von zwei Standardabweichungen, die die Russen über den Leistungen vom nächstbesten Team liegen. Während alle anderen, glaube ich, in einem dichteren Bereich gedrängt sind als der Abstand zwischen Russland und dem nächsten. Aber ich weiß es halt nicht. Ich habe es mir danach
angeguckt. Es gibt ja Dopingtests, oder? Die gab es ja immer, von daher. Aber gut, diese Doku hat gezeigt,
in Russland?
Bei großen Fußballturnieren.
Wobei man halt auch sagen muss, die Russen spielen ja auch nicht alle in Russland. Die spielen ja auch in anderen Ländern. Es ist also nicht so leicht für eine russische Nationalmannschaft, da irgendwas zu machen, wie es das wäre, wenn es um so einen Olympiakader geht von irgendwelchen Sportlern, die ansonsten Amateure sind, die irgendwo am Arsch der Heide trainieren.
Also ja, aber dieser Doku wurde halt auch gut gezeigt, wie sie schaffen, irgendwie, dass es nicht nachweisbar ist. Ich glaube, das ist heute in der Tat im Profisport ein großes Problem, dass die Forschung in diesem Bereich halt so ausgefeilt ist, dass du halt, wenn dann so ein, du kannst halt nicht nachweisen, von daher selbst kommst du nicht auf die Spur, ne?
Also ich bin mal gespannt. Ich nehme mal an, wenn man nichts mehr weiter davon hört, war schlicht und ergreifend Zufall. Dann war das halt so, dass die sich halt ihren Sieg irgendwie da erackert haben und erkämpft und erlaufen haben.
Kann ja auch sein, ne? Das motiviert ja auch, wenn die eigene Leute da dich anpfeifen.
Heimmannschaft, vielleicht hat der Trainer denen auch gesagt, wenn wir uns viel bewegen gegen die ja relativ schwache Mannschaft, zum Beispiel von Saudi-Arabien, wenn wir uns da Freiräume erlaufen, bringt uns das mehr, als wenn wir versuchen, mit weniger Bewegung einen tödlichen Pass zu spielen. Also vielleicht hat es auch einfach mit der Taktik zu tun gehabt und hat überhaupt nichts zu sagen. Und,
wer weiß.
Ich wollte nur anmerken, dass ich darüber neulich ein bisschen was gelesen habe und mal gespannt bin, ob das noch ein bisschen weitergeht, angesichts der Tatsache, dass jetzt Russland halt wohl die größte Überraschung überhaupt im Turnier bislang geschafft hat, nämlich ehemaligen Weltmeister und Europameister Spanien als krasser Außenseiter aus dem Turnier zu werfen. Aber man muss ja auch sagen, sie haben sie ja nicht aus dem Turnier geballert. Wie wir eben gesagt haben, hatte Russland einen einzigen Torschuss in 120 Minuten, einen Schuss aufs Tor. Überhaupt nur einen Schuss, der reingehen konnte, und der ist reingegangen.
Am Ende haben sie halt wirklich nur die Bälle rausgehauen.
Ja, ja.
Also, sagen. Aber das ist doch das Coole, ne? Wenn es nicht gerade die eigene Mannschaft ist, dann ist es ja das, was man auch sehen will. und das dann über das Elfmeterschießen und das Roulette da irgendwie dann mit einem guten Akin Fayev das gewinnen, das ist halt einfach so.
Also ich weiß gar nicht, es ist glaube ich gar nicht so extrem lange, dass es Elfmeterschießen gibt. Ich meine, ist das irgendwie in den 70ern, glaube ich, eingeführt worden?
Ja, das stimmt, das ist relativ neu.
Also
ja.
für uns beide, die wir jetzt seit Anfang der 80er Fußball gucken, wir kennen das zwar auch nur mit Elfmeterschießen, aber nicht allzu lange davor wäre dann los, glaube ich, entscheidend gewesen, ne?
Puh, das weiß ich nicht. Ich glaube,
eine Verlängerung gab es auch, aber müssen wir mal nachgucken. Ich finde es halt ganz interessant, ich habe irgendwie einen Artikel gelesen, da hat sich ein Autor darüber aufgeregt, dass die Fair-Play-Wertung Spiele entscheiden könnte. Und das wäre ja unfair, wenn man das Glück hätte oder Pech hätte, an einen Schiedsrichter zu kommen, der halt viele gelbe Karten oder wenige gelbe Karten gibt. Ich finde es immer lustig, wenn die Leute sowas schreiben, wenn man sich halt überlegt, was ist denn die Alternative? Weil der fordert jetzt gerade, dass komplett das Los entscheidet, um das Zufallselement auszuschalten. Das ist total Banane. Das ist genau wie diese Diskussion, wenn Leute sagen, also dieses VAR ist ja kacke, denn da haben die nicht gepfiffen. Okay, Moment, deine Logik ist gerade, dass du gegen VAR bist, weil du mehr VAR haben möchtest. Aber gut, ich stelle es ja auch immer wieder unter den Kommentaren zu diesen Videos fest, dass das Fußball jetzt nicht zwingend nur die Denker anzieht. Also
übrigens, ganz kurz, ne? Sonst vergesse ich das wieder, Paul. Da muss ich mal eben ganz kurz einhaken, weil ich gestern einen Kommentar bei dir gesehen habe.
Guck erstmal, ob der noch da ist. Es gibt immer so ein paar Spezialisten.
Aber es ging darum, dass sich jemand beschwert hat, dass er bei dir eine 5-minütige Werbung
gesehen hat.
Nicht skippbar war.
Ja.
Und das ist schlicht und einfach eine Lüge. Das gibt es nicht.
Ein anderer schrieb aber, dass es daran liegen könnte, ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
Du ja auch, seit Tag 1 von YouTube dabei. Seit Tag 1. Und es gibt bei YouTube keine nicht skippbaren Werbungen, die länger als 20 oder 30 Sekunden sind. Wenn es eine längere ist, kannst du die skippen.
Jemand schrieb, also, dass es
das sein... Das möchte ich arg anzweifeln, dass es bei YouTube eine 5-minütige, nicht skippbare Werbung gibt. Das ist schlicht und einfach gelogen.
Also, jemand schrieb, dass es sein könne, wenn man Adblocker benutzt und eine Ausnahme für bestimmte Kanäle hinzufügt. Ich kann das nicht
beurteilen. Okay, das weiß ich nicht. Das kann ich wiederum nicht sagen. Ich habe in meinem Leben noch nie Adblocker installiert. Werde ich auch nicht.
Ja, ich kann dazu nur sagen, ich habe das auch noch nicht gehabt, eine so lange nicht skippbare Werbung. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es die oft gibt. Ich halte es sogar für unwahrscheinlich, dass es die überhaupt gibt. Weil
legit nicht.
Das ist halt, wäre ja komplett kontraproduktiv, auch aus Sicht von YouTube. Und selbst wenn, was würde man machen? F5 drücken, oder? Wird die dann nochmal ausgeliefert? Ich weiß es gar nicht genau.
Ich weiß nicht, aber das ist ja eine Zumutung. Das kannst du ja, also wie aber gesagt, ich habe es in 100 Jahren Internet noch nie erlebt.
Um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich habe bei mir bei YouTube immer die Werbung vor und nach dem Video angeschaltet, keine Werbung während der Videos, aber was an Werbung kommt, darauf habe ich gar keinen Einfluss. Also ob da jetzt eine Shampoo-Werbung kommt oder eine Softdrink-Werbung oder was auch immer und ob die euch nervt, weil ihr zum 7. Mal dieselbe seht, das weiß ich nicht. Ich denke mal, das wird über euer Zuschauverhalten bestimmt werden, was ihr für Werbung ausgeliefert bekommt. Und
man muss auf fairerweise sagen, oder beziehungsweise man muss dazu sagen, dass das eigentlich echt fair ist, nur vor und danach. Ne? Also ich mache bei mir bei YouTube grundsätzlich nur davor, weil es mich so ankotzt bei anderen Anbietern. Ich habe vorhin mal in die Trends reingeguckt, ich habe manchmal so eine masochistische Ader und gucke da mal rein, um mich darüber aufzuregen. Da ist ja in jedem Video irgendwie alle 30 Sekunden mittlerweile Werbung, also so gefühlt. Ne? Da sind ja 5 oder 6 Werbeunterbrechungen. Das finde ich eine Unverschämtheit.
Ja, also mich stört auch Video, also Werbung, die in den Videos ist.
Ja,
ich habe aber gesehen, also die mittendrin ist, dass wirklich das irgendwas im Satz aufhört und dann kommt Werbung. Ich glaube aber, also ich habe das definitiv mal in einem von meinen Videos gesehen, ohne es aktiviert zu haben. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob einer meiner lieben Kollegen, die halt auch Adminrechte haben an dem Channel, das aus Versehen angeschaltet hat oder ob das irgendwie so eine komische Default-Einstellung war. Also wenn das passieren sollte, dann schreibt mir, das ist definitiv nicht geplant. So, aber wir haben noch ein Spiel, über das wir noch gar nicht geredet haben oder wenig geredet haben und das war Dänemark gegen Kroatien oder Kroatien-Dänemark ist, glaube ich, die offizielle Paarung gewesen mit Kroatien als nominell zumindest Heimspiel. Übrigens, beim Elfmeterschießen schreiben wir das Ganze als das Elfmeterschießen-Ergebnis oder addieren wir die Tore, die vorher gefallen sind, zu den Elfmetertoren?
Das ist eine gute Frage, das kann ich mir nie merken. Keine Ahnung.
Ich habe jetzt nur die Elfmeter-Ergebnisse genommen, aber ich kenne es halt auch, dass dann sowas steht wie 9-9 oder so, wo dann halt alle Tore
addiert sind. Was hast du aufgeschrieben bei dir als Ergebnis?
Bitte? Ich habe jetzt 3-4 für das.
Ja, das ist auch das offizielle, das steht auf Sport 1 so. Gut. Also von daher. Hast du jetzt die Tore mitgesehen oder nur das Elfmeterschießen?
Nur das Elfmeterschießen. Ah, alles klar. Kroatien gegen Dänemark. Ich muss sagen, ich hätte deutlich stärkere Spiele von Kroatien erwartet.
Dito. Also und da sieht man mal wieder, dass so eine Vorrunde A täuscht und B, dass Kroatien auch normalerweise so eine Mannschaft ist, wo man die einfach nie konstant ist. Trotzdem tollen Namen, irgendwie so typisch gewesen, eine geile Vorrunde gespielt und dann völlig überraschend gegen Dänemark ausgeschieden. Und zwischendurch, ja, im Elfmeterschießen hätte das passieren können.
Vor allen Dingen hat mich komplett gewundert, also dass es eng ist, dass, wie wir bei Spanien, Russland sagen müssen, das kann auch mal passieren, wenn du das Spiel dominierst. Du kriegst halt keine Torgarantie durch Ballbesitz, ne? Da kriegst du nicht Auto und es gibt doch keine drei Ecken, ein Elfer. Du gewinnst schade. Das Ding halt nicht. Ist schade manchmal, ne?
Ja.
Oder Sperren ohne Ball, ne? Das ist auch so ein Ding. Ich werde immer wahnsinnig, wenn ich sehe, wie jemand quasi ein Verteidiger am 16-Meter-Raum schon anfängt, sich so aufzubauen vor dem Ball, den er nicht berührt hat, und einem Stürmer davon abzuhalten, dessen Mitspieler den Ball berührt hat, und den mit dem Ball dann so Richtung Seitenauslinie zu dackeln, um dann den Abstoß zu bekommen. Macht mich immer so wahnsinnig, wenn ich das sehe.
Was uns in dem Spiel am meisten geärgert hat, Georg?
Was?
Der Elfmeter kurz vor Schluss. Ich sag dir auch warum. Weil, wir haben ja gestern gelernt, es gibt eine neue Regel, was Karten angeht, bei Fouls im Strafraum.
Ich weiß gar nicht, ob die neu ist, aber ja.
Wir haben das, ja, die gibt es auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, haben wir gestern darüber gesprochen.
Heute gab es die Doppelbestrafung, auf jeden
Fall. Heute Anwendung gefunden, ja.
So, pass auf, jetzt passiert Folgendes. Er umspielt den Torwart, er hat das leere Tor vor sich und wird von hinten gefoult. Man kann das so interpretieren, dass er sagt, okay, der Gegenspieler geht zum Ball, versucht den Ball zu treffen. Von daher ist das die völlig richtige Entscheidung, da gelb zu geben. Aber wenn ich Schiedsrichter wäre, würde ich da, oder zumindest würde ich die Diskussion anregen, da zu differenzieren. Weil wir reden hier nicht von einem Foul im Strafraum, sondern wir reden hier von, der hat das leere Tor vor sich und will den Ball einschieben. So. Von daher könnte man auch differenzieren und sagen, okay, normales Foul im Strafraum vor dem Keeper und so weiter, kein Problem. Da machen wir die Regel, wie wir sie auch, wie gesagt, gestern gelernt haben. Aber bei so einer Sache, wo das wirklich quasi ein hundertprozentiges Tor ist, und er grätscht, also für mich tut mir leid, also trotz Regelkunde, habe ich mir einfach nur gedacht, eigentlich muss das Rot geben. So, weil es nämlich genau das passiert.
Aber das bringt ja auch nichts. Elfmeter und Rot bringt ja auch erstmal nichts. Dann hält Schmeichel den Ball und es gibt Elfmeterschießen.
Ja, gut. Da, von der Zeit her hätte es Elfmeterschießen gegeben. Aber ich habe dann in dem Moment gesagt, also nachdem er den Elfmeter gehabt hat, habe ich gesagt, also irgendwie ist das jetzt gerade total ungerecht. Der hat eine tausendprozentige Chance verhindert, kriegt Geld, der Elfmeter hält und das Spiel geht weiter. Die dürfen mit 11 Mann weitermachen. Und Kroatien hat gar nichts. Deshalb muss ich auch ganz fairerweise sagen, so geil ich Schmeichel fand, war ich ein bisschen für Kroatien im Elfmeterschießen, weil ich gesagt habe, das ist irgendwie ungerecht, wie das gerade abgelaufen ist. Verstehst du, wie ich meine?
Absolut. Also gehen wir erst nochmal kurz durch, bevor jetzt irgendjemand sagt, das hätte irgendwie rot geben müssen oder so. Genau die Situation, über die wir gestern gesprochen haben. Es war ein ballbezogenes Foul im Strafraum. Der Verteidiger versucht, den Ball zu spielen. Also zumindest kannst du nicht eindeutig sehen, dass er es nicht tut, weil der Ball ist in der Nähe, er berührt ihn auch fast. Ich musste dreimal hingucken, um zu sehen, berührt er ihn nicht vielleicht sogar doch noch mit der Fußspitze oder so. Senzt dabei natürlich aber ohne Frage den Stürmer um. Damit ist es kein Rot, sondern Gelb. Und da es ein Foul im Strafraum ist, ist es halt zudem noch ein Elfmeter. Aber du musst genau das, was du halt sagst, was ja auch in der Situation von Suárez, glaube ich, gegen Ghana war es vor, oh Gott, 4 Jahren? Ich weiß es nicht, hatten, wo er absichtlich mit einem Handspiel halt ein Tor verhindert. Es gibt anschließend einen Strafstoß. Der Strafstoß wird nicht verwandelt. Suárez muss zwar mit Rot vom Platz, nur im Endeffekt hat er trotzdem einen Gewinn für seine Mannschaft erzielt. Er hat ein Tor verhindert. Es gab zwar dafür Elfmeter, aber das ist halt kein garantiertes Tor. Und das finde ich halt auch, also viel deutlicheres, quasi garantiertes Tor gibt es nicht mehr als diese Situation. Der Stürmer ist wirklich frei vorm Tor. Ich finde es halt eh schon immer schlimm genug, wenn ich Fouls sehe, wo jemand der letzte Mann ist, wenn dann die Begründung für nicht rot ist, ja, der Verteidiger, in Klammern, der auf gleicher Höhe 17 Meter weiter rechts gestanden hat, hätte ja auch noch eingreifen können. Wo ich immer denke, wie denn? Mit Jetpack oder was? Also, das ist so oft, sehe ich das, wo ich mir denke, okay, das ist ja wohl eindeutig, muss das ja rot sein, wenn er faul pfeift. Und dann heißt es,
aber 80 Meter weg.
Da war ja noch ein Verteidiger in der Nähe, ja, auf in der gleichen Hälfte des Spielfelds oder was. Gleiche Breitengrad im selben Stadion oder was reicht euch jetzt hier aus?
Und ja, aber weißt du, ich kann mich genau an die Szene mit Suárez erinnern, der dann auch so wie so ein Keeper da hingeflogen ist.
Ja, der hat sich auch noch feiern lassen dafür, zu Recht quasi.
Er eine Runde gedreht hat. Nee, aber der hat wenigstens rot gekriegt, weißt du? Und rot ist dann ja die Strafe. Und wenn der Elfmeter nicht reingeht, Aber der Spieler heute hat halt gelb gekriegt und durfte weiterspielen. Und das Spiel war, gut, es gab dann gleich Meterschießen, aber da war es eh egal. Aber mein Gerechtigkeitsempfinden hat halt getingelt, ne? Hat gesagt, irgendwie ist das gerade scheiße.
Also das, also so oder so, also selbst wenn wir sagen, das müsste wenigstens garantiert rot sein, wenn das dann, ich meine, das war in der 113. Minute oder so, 140, war ja sehr, sehr spät, da macht das ja kaum noch einen Unterschied. Aber wenigstens, wenn sowas in der 50. Minute passiert, dass du wenigstens weißt, der ist vom Platz und dadurch hat die Mannschaft den Vorteil, die jetzt das Tor quasi mit Pech verliert. Man muss ja sagen, ungefähr, die ungefähre Chance, dass ein Elfmeter verwandelt wird, ist drei Viertel. Ganz, ganz grob. Drei Viertel aller Elfmeter werden verwandelt. Das heißt halt, in einem von vier Fällen gibt es durch diese Situation halt das verhinderte Tor, ne? Und das ist halt immer noch ein viel zu hoher Plus-EV für den Spieler, der dieses Foul begeht. Weil dieses Foul ist für ihn lukrativ. Wenn er gelb schon hat, vielleicht gerade so nicht, wenn man sagt, er schwächt seine Mannschaft so extrem dadurch, dass sie zu 10 weiterspielen muss. Aber in der 115. Minute ist diese Entscheidung, den umzusensen, sofern du das auch wenigstens halbwegs so aussehen lassen kannst, als würdest du versuchen, den Ball zu spielen, die ist must have, die musst du machen, weil ansonsten ist es ein Tor. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der den Ball daneben schiebt, nachdem er da den Schmeichel umkurvt hat, die ist halt fast null.
Ja, aber stell mal vor, du bist in Rebic Situation jetzt. Er hat das klare Tor, ist ihm quasi genommen worden durch einen Foul. Er hatte das Viertelfinale auf dem Fuß und am Ende kommt irgendwie noch der Gegner weiter, kommt irgendwie Dänemark sich hinterschießen weiter, ey. Das ist doch ein Trauma, ey. Ganz ehrlich.
Ja.
Du musst dich doch beschissen fühlen, ey.
Also ich finde auch, dass die Situation halt, also ich finde es total bescheuert, dass man außerhalb des Strafraums sagt, hier ist eine klare Torchance vereitelt worden, Notbremse deswegen rot. Aber im Strafraum, wo es viel näher am Tor ist und wo die Torchance, die möglich ist, viel eindeutiger ist.
Aber da kriegst du am wenigsten Elfmeter, ne?
Gibt's nur Geld.
Wenn es vorher passiert, kriegst du gar nichts.
Hast du recht, ja. Stimmt, da hast du recht. Ja. Muss man auch mal drüber nachdenken, ne? Also, weil es geht, diese Situation hätte es ja auch 16 oder 12 Meter weiter vorne geben können. Sagen wir mal, du siehst halt, so ein Pass wird gespielt, der Torwart rennt einfach volle Pulle aus.
Genau.
Und setzt den Gegner um. Das wäre das absolut Beste gewesen aus Sicht der Dänen, wenn du noch nicht mal einen Elfmeter bekommst und nur im schlimmsten Fall den Torwart halt verlierst. Aber ja, gut, also sie haben noch Glück gehabt, die Kroaten. Der verschossene Elfmeter hat sich nicht gerecht.
Das war aber auch so spannend, ne? Das Elfmeterschießen, es ging hin und her, jede Woche mal vorne, schmeichelt bärenstark.
Ja.
Ich fand es auch irgendwie sympathisch, weil der Vater so mitgelitten
hat. Ja, oh Gott, ja, und dann hat es doch nicht gereicht, ne?
Ja, schade. Ja, irgendwie aber auch gerecht. Also ich muss sagen, Schmeichel fand ich cool und beeindruckend, aber sonst habe ich es mir Kroatien gegönnt, nach der Nummer, muss ich sagen.
Ja.
Ja. Gut. Ja, Kroatien muss ich steigern auf jeden Fall wieder. Das war das erste Spiel, wo sie mich gar nicht überzeugt haben. Spielen jetzt im Viertelfinale gegen Russland, ne?
Warte, lass mich gucken, ich habe den Turnierbaum offen. Ja, Kroatien gegen Russland. Und dann gibt es noch.
Würde man auch sagen, Schweiz. Kroatien Favorit, aber den Russen traue ich jetzt alles zu.
Ja, definitiv. Also die Russen sind auch lange nicht so Außenseiter gegen Kroatien, wie sie das gegen die Spanier gewesen sind. Wobei die aber trotzdem. Obwohl, naja.
Es ist die Weltmeisterschaft der Überraschung. Du kannst es sagen, wie du willst.
Ja.
Oder das ist eine Suppe, ihr täuscht das jetzt gerade. Und es war immer schon so.
Ja, es ist natürlich so, dass. Sobald die K.O.-Spiele anfangen, wirst du immer die ersten Partien haben von irgendeinem großen Namen, der von einem nicht ganz so großen Namen ausgeschaltet wird oder zwei große Namen, die gegeneinander spielen. Ne, wie das im Frankreich-Argentinien-Spiel war, da scheidet dann halt ein großer aus. Unausweichlich. Und natürlich, je weiter du dann gehst in der Runde, ab dem Viertelfinale ist es schon fast unausweichlich, dass da große Namen aufeinandertreffen oder bereits ausgeschieden sind. Weil da wären ja theoretisch, wenn man so tun würde, als wäre die Setzliste maßgebend, wären da ja alle Gruppenköpfe im Viertelfinale. Und das sind ja normalerweise die Top-Mannschaften in der Theorie.
Morgen haben wir einen Favoriten, der von mir aus sehr gerne ausscheiden könnte, nämlich um 16 Uhr Brasilien gegen Mexiko. Brasilien hat Angst vor Mexiko. Alles, was ich mitkriege, ist so Angstgegner, bla 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 bla. Das ist auch wieder so ein Spiel vielleicht mit Überraschungspotenzial. Brasilien hat jetzt auch noch nicht so überzeugt, fand ich bisher. Schon so ein bisschen so diesen Ruf einer Individualistentruppe. Neymar mit seiner lächerlichen Schwalbe. Und mein Kumpel Thiago sagt immer, der Brasilianer ist, sagt immer, wenn Neymar kein Brasilianer wäre, würde ich den hassen, ja. Und wir haben, nachdem die Deutschen gegen Südkorea ausgeschieden sind, das Brasilien-Spiel geguckt, gegen Serbien. Und ich, immer wenn Neymar auf den Boden gegangen ist, hat er herumgerührt, steh dich auf, Schauspieler! Also, es scheint auch nicht jeder Brasilianer Neymar und seine Art zu mögen. Und ja, Mexiko, wie gesagt, Angst gegen. Das ist auch ein Spiel, was Überraschungspotenzial zumindest hat und sei es nur, dass wieder in die Verlängerung geht. Ich glaube nicht, dass Brasilien morgen klar gegen Mexiko gewinnt.
Das ist halt, also wenn wir nach den Buchmachern und ich habe wieder die 538-Seite aufgehen können, ist das die sicherste Bank von allen Achtelfinals. Aber die, glaube ich, zweitsicherste oder drittsicherste wäre das Spanien-Spiel gewesen und die sind auch rausgeflogen.
Ja, eben, ganz ehrlich. Bei der WM ist alles
möglich. Ich glaube, das zweithöchste, also die zweithöchste oder schlechteste Quote, wie man es nimmt, hättest du auf Spanien bekommen oder die zweitbeste dann auf die Russen und die sind weitergekommen.
Also bei einem Wettanbieter, der hier immer bei Sport 1 dahinter ist, ist Belgien Japan ein noch klareres Ding als Brasilien gegen Mexiko. Aber okay, whatever. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Mexiko hat, abgesehen vom Schweden-Spiel, echt gut gespielt.
Ja, aber das ist halt das Ding, ne? Also sich von Schweden 3-0 abschießen lassen, das ist halt Schweden, die dich da abgeschossen haben. Sang und klanglos, ne?
Ja.
Sie haben
mal
halt...
Mal schauen.
Also eigentlich haben sie nicht mal ein überzeugendes. Sie haben ein amtliches, so herausragendes Spiel gemacht, weil sie den Weltmeister besiegt haben, Deutschland mit 1-0. Aber auch dieses
Schmeichelhaft.
Auch dieses Spiel war halt über 45 Minuten richtig gut von ihnen vorgetragen oder 40 um den Dreh rum. Und gegen Ende hin wurde es dann schmeichelhaft, dass sie das Ding gewonnen haben, genau wie du das sagst. Ansonsten haben sie ein knappes 2-1 gegen Korea gehabt. Immerhin besser, als was Deutschland gespielt hat, zugegebenermaßen. Aber es war halt...
Das Ergebnis, ja.
Ja, gut. Und halt gegen Schweden 0-3 verloren. Also ich glaube, Mexiko wird morgen Brasilien, glaube ich, ich glaube nicht, dass Brasilien das verliert. Das Interessante wird halt wirklich, also ich habe das Gefühl, dass die eine Seite des Turnierbaums so total viel stärker ist als die andere.
Ja, definitiv.
Da ist Brasilien drin, da ist Belgien drin, da ist Frankreich drin, da ist Uruguay drin. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass auf der anderen Seite halt Spanien raus ist und Deutschland nicht reingekommen. Ja. Denn die hätten da ja sein können noch. Ja, und dann halt Schweden, Schweiz und England, Kolumbien sind bei mir zumindest auf der rechten Seite des Turnierbaums noch offen. Interessant finde ich halt, dass entweder England Schweden...
kann echt durchmarschieren, ne? Wenn die so weiterspielen, könnten die echt ins Finale marschieren.
Interessant finde ich, dass Schweden oder die Schweiz definitiv um den Einzug ins Halbfinale spielen werden. Einer von beiden wird ja ins Viertelfinale kommen und damit um den Einzug ins Halbfinale spielen.
Mit meinen Wettquoten hier ist Schweiz Favorit gegen Schweden.
Bei mir fast 50-50.
Schweiz-Schweden. Fast, ja, aber knapp Schweiz vor bei mir. Aber okay.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht irgendwas, wo man sich denkt, okay, das werden die schon locker machen oder das werden die auf jeden Fall verlieren.
Ich habe heute mit zwei klaren Siegen gerechnet. Es gab zwei Elfmeterschießen. auf dem Papier sind das morgen eigentlich auch zwei klare Siege. Ich traue Belgien einen klaren Sieg gegen Japan zu, nachdem Anti-Fußball da im letzten Spiel in der Vorrunde. Das war Japan mit dem BF-Spielen und dann die Bälle hin und her gegen Senegal. Wünscht das auch, dass Belgien klar gewinnt? Werden die auch, da bin ich mir echt sehr, sehr sicher. Aber Brasilien ist ein Spiel mit Überraschungspotenzial. Da kannst du
für mich nicht.
Zumindest eine Verlängerung möglich, sage ich.
Für mich, aber ich habe doch, glaube ich, so oft schon falsch gelegen. Ich glaube, ich habe fast
jeden Tipp
falsch gelegen. Der einzige Tipp, mit dem ich zumindest von der Tendenz des Ergebnisses richtig lag, war, dass ich gesagt habe, Deutschland gewinnt gegen Schweden. Aber ich habe gesagt, die gewinnen deutlich gegen Schweden und deutlich war das nun wirklich nicht.
Ja, ich habe jedes Spiel gesagt, dass Deutschland deutlich gewinnt. Also, ich meine, wir sind Weltmeister, das darf man ja wohl auch erwarten.
Aber von daher ist es doch gut, wenn ich sage, Brasilien gewinnt gegen Mexiko, dann jinx ich es vielleicht für Brasilien. Da habe ich überhaupt nichts gegen, wenn die rausfliegen.
Hex. Fox Brasilien, wir warten schon.
Also wenn ich mir aussuchen dürfte, wer rausfliegt, dann würden bei mir die Brasilianer, die Franzosen, die Kroaten und die Engländer rausfliegen, was die größten Favoriten natürlich sind.
Das heißt, du hättest Bock auf so ein Nobody-Finale, oder was?
Also von den guten Mannschaften, denen ich es noch zutraue, wäre Belgien mein Favorit, die ich am liebsten sehen würde. Ich mag die irgendwie.
Ja.
Und ansonsten habe ich absolut nichts dagegen, dass es so einen Überraschungssieger gibt. Ob nun Dänemark geht jetzt natürlich nicht mehr, aber ob so ein Schweden, Schweiz, Kolumbien, Japan. Also Japan finde ich auch geil.
Für mich ist Japan die schlechteste Mannschaft, die noch im Achtelfinale noch vertreten
Russland
ist.
Wäre lustig, weil das, glaube ich, einen Riesenskandal geben würde, wenn die das gewinnen. Da glaubt auch keiner, dass die das zu Recht gewinnen, oder? Wenn die das gewinnen würden.
Nee, glaubt keiner. Dann geht's wieder los.
Dann ist das so wie bei den russischen Wahlen oder so. Da glaubt auch keiner, dass das Ergebnis mit rechten Dingen zugegangen ist.
Ja, genau. Ja, es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ich habe vorhin in meinem Channel zu Frosty gesagt, ja, ich finde es ganz, ganz schön, habe ich dir gestern ja auch schon gesagt, dass ich so entspannt die Spiele gucken kann. Da sagte er, ja, das ist aber jetzt wirklich arm, sich so rauszureden. Irgendwie würdest du nicht lieber sehen, wenn Deutschland noch drin wäre? Und sag, ja, irgendwie hast du auch recht, aber das ist jetzt zumindest das, wo man sagen kann, ja, ich kann mir alles angucken und muss nicht mehr mitfiebern. Ich kann es ganz genießen.
Es hat ja auch, also so Spiele als neutraler Zuschauer schauen zu können, das hat ja auch so seinen Reiz, dass man da, ja, also gerade Elfmeterschießen als neutraler Zuschauer zu schauen. Wenn ich daran denke, dass Elfmeterschießen Deutschland, Italien bei der Europameisterschaft, das hat mich, glaube ich, 3 Jahre meines Lebens gekostet.
Ja, ich kenne das. Aber wir sind ja nun zur selben WM eingestiegen, 82. Und wir haben schon alleine, ich sag nur 90 gegen England. Was haben wir für Elfmeterschießen schon erlebt?
Und alle gewonnen, ne? Alle gewonnen.
Na klar, was los? Alle gewonnen. Alle wichtigen Elfmeterschießen gewonnen.
Nee, alle gewonnen. Also seit 82 zumindest. Ich glaube, eins verloren oder so irgendwann mal, aber zumindest definitiv seit 82 alle gewonnen.
Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich könnte jetzt nicht sagen, welches Elfmeter. Also 76 halt, ne? Mit Hoeneß, der vorbeigeschossen hat.
Da waren wir ja noch nicht dabei.
Tschechoslowakei, ja, das stimmt. Aber das ist das Einzige, was mir einfällt, was wir überhaupt verloren haben. Ja, geil.
Ja, und dieses Mal kommt es erst gar nicht dazu, weil wir die K.O.-Spiele vermieden haben.
Ja, ist doch gut. Sind wir wenigstens die ungeschlagenen Elfmeterkönige.
Richtig. Im Gegensatz zu Spanien sind wir nicht in einem K.O.-Spiel gegen Russland rausgeflogen. Sondern in der
Vorrunde. Und die Medien hören nicht auf. Es geht immer noch um das Desaster. Gerade Kolumne Strunz, was erlauben, Strunz, schreibt, Kroos ist einfach kein Leader.
Oh Gott, ja.
Halt die Fresse, Strunz, halt die Fresse. Und ich fahre irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand hat gesagt, ich habe es auch retweetet irgendwie, wenn die deutschen Spieler Charakter gehabt hätten, wären sie alle im Özil-Trikot aus dem Flugzeug ausgestiegen. Da hätte ich mir auch irgendwie eine Geste gewünscht. Das haben die Schweden einfach besser gemacht, finde ich.
Wobei man aber sagen muss, dass die Angriffe auf den schwedischen Spieler wirklich ausschließlich im Rahmen dieser Aktion gekommen sind. Ja, du hast recht. Ne? Und bei, ja. Das ist ja bei Özil schon eine andere Voraussetzung. Aber ja, also so ein bisschen also wenigstens.
Ab und zu mal irgendjemand, der sich vor ihn stellt und sagt, ja, sei doch mal ein bisschen lieb hier. Boateng hat sich geäußert und so. Aber naja. Also im Prinzip ist er völlig verbrannt. Der wird doch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch in den türkischen Medien, hört man auch irgendwie, dass er aus der Nationalmannschaft zurücktritt. Das ist natürlich wieder die andere Seite, die dann berichtet.
Haben wir gestern
Bock auf Deutschland hätte und so, bla bla bla. Aber also ich könnte Mesut Özil keinen Vorwurf machen, wenn er sagen würde, Leute, ihr könnt mich am Arsch lecken, ich spiele doch nicht mehr für euch, das muss mir doch nicht mehr antun. Man darf nicht vergessen, dass sie das in Anführungsstrichen freiwillig machen. Ja, die müssen ja nicht für die Nationalmannschaft spielen.
Ja, ja. Und also finanziell lukrativ ist es halt aus Fußballersicht auch nicht wirklich.
Weil prestigemäßig ist es wahrscheinlich, aber er ist Weltmeister geworden, was soll er noch gewinnen? Ne?
Ja, also ich meine, früher war das halt teilweise so, dass die WM eine Bühne war, wo sich Spieler halt empfehlen konnten für Top-Clubs. Aber die meisten deutschen Nationalspieler sind bei Top-Clubs oder waren mal bei Top-Clubs. Und selbst wenn nicht, bist du mittlerweile in so einem Medienzeitalter, wo du dir die zweite dänische Liga im Livestream angucken kannst, wenn du willst. Und da ist das halt nicht mehr so wichtig, weil bei anderen Turnieren wäre es halt so gewesen, dass um den Spieler zu sehen, musst du dann irgendwie nach Burkina Faso reisen oder so oder dir dann die entsprechende Liga angucken. Aber das ist halt mittlerweile auch nicht mehr so. Und von daher, also da hat die jetzt echt einen eher ideellen Wert, zum Glück aber für die Spieler. Der letzte, an den ich mich erinnern kann, der hätte für die Nationalmannschaft spielen können, es aber nicht gemacht hat, war Schuster. Ne? Ja, F ist ja rausgeflogen. Also,
ne? Ja, aber danach hat er auch gleich zurückgetreten. Ne?
Ja, also, du bist gefeuert, ich kündige. Wie Sandro Wagner. Ja, so
Wagner-mäßig jetzt, ne?
Ja. Bei Schuster war es halt so, dass die Frau, glaube ich, wie war das denn? Der war 86, glaube ich, stand da zum, oder 90, weiß gar nicht, stand da zur Debatte, wiederzukommen und seine Frau hat gesagt, ja, DFB, dann zahlt uns 1 Million, dann kommt Bernd wieder. Und so hat er dann nie wieder für die Nationalmannschaft gespielt. Und deswegen,
ne? Das war auch, als Spieler war das auch eine Diva, ne, Bernd Schuster, krass.
Ja, aber der war halt richtig gut, ne?
Ja, mega, mega.
Der ist ja gegen Ende seiner Karriere dann nochmal in die Bundesliga zurückgekommen, hat er noch ein bisschen für Leverkusen gekickt. In der Zeit, wo Leverkusen auch eine gute Zeit hat, hat ihn Ulf Kirsten, Andreas Thom, Bernd Schuster, den Lehnhoff, also es war eine gute Leverkusener Mannschaft damals, in der Bernd Schuster gespielt hat.
Begnadeter Fußballer, kann man nicht anders sagen. Hat auch lange bei Real Madrid und Barcelona gespielt.
Ja, ich glaube, der hat sogar für alle Großen, also für Atletico Madrid, glaube ich, hat er auch gespielt.
Das weiß ich nicht.
Ja, aber... Ja. Gut, wir werden die nächsten Wochen mal abwarten. Ich glaube, nach der WM wird mehr noch zu lesen sein über die Zukunft von diversen
Ja, was mich
Nationalspielern.
jetzt so ankotzt, ist, dass jetzt wieder anfangen, irgendwie dieses mit Zwang irgendwie junge Leute und so Nachwuchs- und U21-Leute in die arme Nationalmannschaft pressen zu wollen. So blinder Aktionismus jetzt. So nach dem
Ja.
Motto, wir müssen jetzt irgendwas ändern, es muss jetzt einen Umbruch geben. Und ich
Aber wie gesagt,
bin immer wieder.
wir haben ja keine alte Mannschaft gehabt bei der WM.
Nein, das ist halt das Ding. Und es gibt halt wirklich nur gut und schlecht und nicht jung und alt. Also, du kannst doch so einen Mats Hummels oder so
Ja,
einen Thomas Müller.
dass man schon sagt, wenn wir im Zweifelsfall zu einem Turnier, nehme ich als Ersatzspieler lieber jemanden mit, dessen erstes Turnier ist, als dessen viertes und den ich vielleicht gar nicht einplane, überhaupt zu haben. Kann ich ja
So.
verstehen, aber die Mannschaft ist doch super jung gewesen. Es gab nicht viele Mannschaften, die überhaupt jünger waren als die deutsche Nationalmannschaft. Und trotzdem sind sie, glaube ich, die Mannschaft mit den meisten Länderspieleinsätzen gewesen beim Turnier oder den zweitmeisten oder
Jetzt
so.
haben wir halt mal verloren, ey, ganz ehrlich. Also diese deutsche Arroganz, irgendwie immer ganz vorne dabei sein zu müssen, jetzt haben wir ey, ganz jedes Turnier im
Aber
Halbfinale.
wenn sich sowohl der DFB als auch die Vereine noch mehr auf die Jugendförderung stürzen, habe ich da absolut nichts gegen. Also da ist
Ey, das
so
ist doch da,
viel.
allein das, ne, ganz ehrlich, 2014, als wir Weltmeister wurden, hat uns die ganze Welt bewundert mit unseren Leistungszentren, weil jeder Bundesliga-Club mich, das weiß ich selber, war bei der Bremen, weil es nämlich damals, als ich bei Werder gespielt habe, nämlich eingeführt wurde. Also alle Bundesligisten haben, und das ist vorgeschrieben, ein Leistungszentrum, wo sie Jugendliche aus der näheren Umgebung oder auch von weiter weg einfach zu sich holen. Die werden da ausgebildet, die haben da Lehrer, die haben da eine eigene Verpflegung, die wohnen. Bei Werder ist es so, die wohnen auch im Weserstadion oben drinne. Das ist also total cool gemacht. Und 2014 haben alle gesagt, oh, das ist viel geiler und bei Deutschland irgendwie und die haben das und das und die Jugendarbeit und es ist so toll und da darf auch keiner, gerade die Premier League und die Engländer haben gesagt, das ist viel besser in Deutschland, weil da darf keiner einen Verein kaufen und so weiter. Da haben sie uns bewundert und jetzt auf einmal heißt es irgendwie, ja, wir müssen die Jugendarbeit verstärken. Really?
Ja,
Gerade
aber
Bayern München hat dieses Mega-Ding gebaut für ihre Jugend. Da haben alle gesagt, wow, voll cool. Und dann habe ich einen Kommentar gelesen aus meiner Community, wo irgendwelche Leute gesagt haben, was wollt ihr davon? Und sowas gibt es in Dortmund schon seit 10 Jahren oder so oder seit 5. Also ich
Ja,
glaube, wir sind da sehr, sehr gut
also
aufgestellt.
ich finde trotzdem, wenn die Vereine sagen und sich das ne, zur Idee nehmen, noch ein bisschen mehr Geld in die Jugendarbeit zu stecken und der DFB. Ich weiß gar nicht, ist der DFB der Betreiber der Bundesliga oder ist das wieder über andere Lizenzen und DFL und so geregelt? Ich
Ich
weiß.
glaube, das macht die DFL,
Aber
ehrlich
wie
gesagt.
dem auch sei, falls der DFB da irgendwie ein bisschen Druck ausüben kann oder sagen kann, wenn ihr noch entsprechend eure Jugendarbeit ein bisschen verbessert, kriegt ihr noch ein bisschen mehr vom Fernsehgeld-Share oder sonst was, es also lukrativ macht für die Clubs, glaube ich, profitieren da im Endeffekt alle von, die den Fußball oder die junge deutsche Fußballspieler gerne erfolgreich sehen. Und letztes Jahr gab es den Confed Cup mit vielen jungen deutschen Spielern, die da sehr erfolgreich gespielt haben. Es gab den Sieg bei der U21 EM, glaube
Ja,
ich, ne?
genau.
Was auch eine Menge junger Deutscher, die waren natürlich alle nicht mehr U21, ne? Die meisten waren jetzt
Finale
mittlerweile
gegen
fast
Spanien.
23.
Geil.
Ne? Also auch da irgendwie gab es viel, viel Gutes zu sehen. Und einer meiner Lieblingsmannschaften, die das seit Jahren macht und erfolgreich macht, die Jugendarbeit, ist Freiburg. Freiburg ist halt so ein Team, das kann man irgendwie auch nicht mögen. Also
Ist so.
die muss man irgendwie sympathisch finden.
Heute gelesen, dass die Leute gesagt haben, wenn einer Juge beerben kann, dann gäbe nur eine Alternative und das wäre Streich.
Oh Gott, ja, also ich meine, Streich ist mir manchmal echt eine Nummer zu viel. Der ist mir manchmal.
Ja, du hast da nicht ganz Unrecht.
Also der
Ich auch
plärrt
nicht.
halt oft, auch gerade wenn es ihm irgendwas vermeintlich unfair ist, so ein bisschen sehr unsachlich daher. Klar
Ja.
ist er emotionsgeladen und so und der ist mit Sicherheit jemand, der gut arbeiten kann, aber manchmal ist mir so eine Spur zu viel. Aber vielleicht, ja. Aber bei Freiburg war es halt so, das war zu der Volker Finke-Zeit, als die das erste Mal, glaube ich, in die Bundesliga aufgestiegen sind und dann sehr
Ja.
erfolgreich mitgespielt haben, auch, glaube ich, einen internationalen Wettbewerb erreicht haben, als da noch ganz, ganz andere Namen oben standen und es halt nur 4 oder 5 Plätze, glaube ich, gab. Und mit ihrem ersten großen Geld nicht gesagt haben, so wir kaufen uns jetzt mal so ein paar 26-jährige Kosovo-Albaner oder so für ein paar Millionen, sondern wir bauen unsere Jugendarbeit aus. Und auch wenn die Leute leider Gottes in vielen Fällen nicht bei Freiburg bleiben, aus Freiburger Sicht, sondern halt verkauft werden an andere Clubs, kommen eine Menge Spieler oder sind eine Menge Spieler durch diese Freiburger Jugendarbeit und Jugendschule gegangen, die jetzt so vor, da, was war das, 25 Jahren oder so ungefähr um den Dreh rum, halt angefangen wurde. Von einem kleinen Club, der halt auch sonst nicht viel zu bieten hatte. Halt zu einem, der Ginter zum Beispiel ist ja auch von den Freiburgern gekommen, der da mittlerweile Nationalspieler ist, auch wenn er da nicht spielt. Aber,
also ja. Die machen in Freiburg einfach eine überragende Arbeit. Es ist nicht nur so, dass sie Leute aus eigener Jugend haben, sondern ich meine, wer kannte den Grifo vorher? Also ich meine, gerade waren die letzte Saison auch irgendwie ganz oben und dann wurden immer wieder, also das haben sie, ist ja ein Schicksal, die sie immer haben, ne? Alle ihre Leistungsträger weggekauft. Mhm. Und sie schaffen, also diese Saison war für mich einfach klar, Freiburg geht runter und sie haben es wieder irgendwie geschafft. Also es ist halt sensationell, wie die mit ihren Mitteln einfach immer die Bundesliga halten, ne?
Hier, Maximilian Philipp, hätte ich beinahe noch vergessen, der zu Dortmund gegangen ist, der kam ja auch von Freiburg. Also die,
genau.
Deswegen, wenn das, was der DFB daraus zieht, als Schluss sein sollte, wir müssen noch ein bisschen mehr für die Jugendarbeit tun, glaube ich, können wir da alle sehr, sehr froh drüber sein. Denn wir haben in der Vergangenheit, das darf man echt nicht vergessen, wir haben in der Nationalmannschaft auch Jahre gehabt und davon gab es nicht wenige, gerade so nach dem WM 1990 Gewinn, wo man im Prinzip mit einer immer älter werdenden Nationalmannschaft zu den Turnieren gereist ist, mit Mannschaften, die um die 30 Jahre in der Startaufstellung waren und wo die Spieler sich halt erst sehr spät zu so einer Qualität entwickelt haben und oft spät oder und im Ausland zu so einer Qualität entwickelt haben. Und jetzt regelmäßig so die Generation um Özil rum, um Neuer rum, glaube ich, ist eine der, um Müller, ist eine der ersten, die auch mit 18, 19, 20 Jahren schon eingeschlagen sind wie Granaten. Also da gibt es echt viel Grund zur Freude, finde ich. Und zum Optimismus. Und ja, wir haben etliche Teams, wo diese jungen Spieler auch ihre Einsatzminuten bekommen.
Jogi muss halt eine gute Mischung finden. Das hat er auch immer geschafft. Er hat immer junge Leute. Ich erinnere mich an Thomas Müller damals. Ach, keine Ahnung, du kannst sofort zurückgehen. Schweini und Poldi und so weiter. Obwohl, nee, der stimmt nicht. Das war schon eine Ära vorher. Die waren ja schon bei Klinsmann 2006, waren die ja schon fertig. Aber also, das wird nicht das Problem sein. Wir haben so viele geile Spieler. Also, wenn ich an so einen Serge Gnabry denke, wie bombastisch der am Ende der Saison gespielt hat, der ist halt nur ähnlich wie Reus leider sehr verletzungsanfällig. Ne?
Ja, und der hatte auch so ein bisschen das Problem, dass ihm die Stabilität im Verein auch so gefehlt hat. Also, er hat ja erst in Bremen irgendwie, da war er auch noch ausgeliehen, ne?
Genau, wir haben ihn wir haben ihn gekauft von Arsenal.
Okay, stimmt, der war vorhin.
Aber er hatte leider eine Ausstiegsklausel und es wurde mal abgestritten, aber es wurde hinter den Kulissen galt es als sicher, dass man einen Deal mit Bayern München ausgemacht hat, dass er ein, zwei Saisons bei uns spielt und dann zu den Bayern geht.
Das wäre dann auch passiert.
Bei uns, also damals, ist ja jetzt 2 Jahre erst her, da hat er auch, also dass wir damals die Klasse gehalten haben, das war ihm und seiner Vorrunde zu verdanken, weil wir nämlich massiv Verletzungsprobleme hatten und er einfach als einziger da irgendwie Tore gemacht hat.
Der hat aber auch viel Bankzeit gesehen, glaube ich, in der Rückrunde, ne?
In der Rückrunde, genau. In der Rückrunde war er dann nicht mehr so gut und dann hatten wir einen Lauf, da kam Kruse zurück und dann war er dann öfter auf der Bank, das stimmt.
Ja, und also dann ist er nach München gegangen.
Und er ist immer sehr viele Verletzungen, hat immer irgendwas auch zwischendurch bei uns. Und bei Hoffenheim war es ja jetzt auch so, er war fast die ganze Saison verletzt und am Ende kam er dann rein und dann hat der Hoffenheim so gefühlt mal Alleingang in die Champions League geschossen, ne?
Ja, wobei man jetzt sagen muss, bei Hoffenheim hat er halt auch starke Konkurrenz gehabt, ne? Hat der Uth zum Beispiel auch sehr, sehr gut gespielt.
Der jetzt zu Schalke geht.
Zu Schalke geht. Und ich glaube, seine Stammposition.
Hoffenheim muss auch ein bisschen aufpassen, ne? Die haben auch viele Leistungsträger jetzt abgegeben, dass sie eine gute Mannschaft in die Champions League nächstes Jahr kriegen, ne?
Ja, ich habe so die Befürchtung, dass das wieder so ein Vorrunden-Ausding wird.
Ja, garantiert. Also ich hätte Leverkusen auch lieber in der Champions League gesehen, da bin ich ganz ehrlich. Ich halte sich einfach für die bessere Mannschaft.
Ja, aber Leverkusen hat halt auch immer viele gute junge Spieler, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne?
Ja, mega, ne? Also der Brand ist ja ein alter Bremer Junge, ne? Da haben wir auch wieder gepennt bei uns in Bremen, ne? Der ist in Bremen, der hat früher in der Ostkurve gestanden und Werder angefeuert. Und
spielt er jetzt schon seit gefühlt 5 Jahren Stammspieler in der Bundesliga und ist 20, nicht ganz, ich glaube, der ist 22, aber.
Ja, unfassbar. Und ja. Wir haben kein Problem mit guten, jungen Spielern. Wir haben auch eine Menge etablierte, gute Spieler. Manchmal gibt es halt im Sport einfach Sachen, da fragt sich jeder, warum hat das nicht funktioniert? Das Material war definitiv nicht das Problem.
Also Julian Brandt, gerade nachgeguckt, ist 22 Jahre alt und hat 132 Bundesligaspiele. Eine Saison hat 34 Spiele. Das ist Wahnsinn.
Ich freue mich schon darauf, Barlo Lein, wenn die Bundesliga-Saison wieder losgeht. Und wir unsere Kicker, spielst du auch mal das Kicker-Manager-Spiel?
Noch nie gemacht, nee.
Ja, das werden wir auf jeden Fall zusammen machen. weil das ist so eine Wissenschaft und das ist so mein neues Hobby. Ich spiele schon seit 5 Jahren. Wir haben so eine lehrerinterne Liga und ich bin ja so ein ehrgeiziger Typ, ne? Und ich war immer ganz weit hinten und ich habe mir wirklich immer so viel Zeit genommen und die Spieler ausgewechselt. Du hast halt ein Budget und musst dafür quasi eine Mannschaft zusammenstellen. Und dann nach den Noten und den Toren und so weiter kriegst du Punkte über die Saison.
Also so Fantasy-Fußball.
Genau. Du darfst nur 3 pro Mannschaft und so weiter. Und letzte Saison war meine beste Saison ever. Da war ich nämlich ganz lange Erster in dieser Lehrerliga. Und wir haben auch eine Just Network-Liga, da war ich auch ganz gut dabei. Und dann es lief alles geil. Und dann zur Rückserie habe ich überlegt, verkaufst du Aubameyang oder behältst du ihn? So, und hab dann irgendwie so im Channel gefragt, Leute, liebe Dortmund-Fans, irgendwie würdet ihr Aubameyang behalten? Ja, nee, behaltet ihr auf jeden Fall. Da kommt der Rückrunde, das wird ganz groß, ganz groß. Und ich so, okay, Leute, ich habe auch ein gutes Gefühl, ich behalte Aubameyang. Und dann wurde der verkauft und ich habe 8 Millionen verloren, die ich hätte in was anderes investieren können. Und dann wurde ich am Ende nur noch Dritter, leider. Das war ganz bitter, aber es macht halt total Bock, an dieser Mannschaft zu feilen, weißt du? Also es ist ganz unheimlich viel Spaß. Würde ich gerne mit dir machen zusammen.
Ja, können wir mal gucken. Also mir wäre lieber einfach nur so ein Tippspiel zu haben oder so, weil dieses Spieler aufstellen und so, das ist nicht so meins.
Ja, das machst du ja nur einmal in der Saison quasi. Das machst du ja nur am Anfang.
Gucken wir mal.
Ja, okay.
So.
Also ich mach's auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon drauf.
Lass uns erstmal Feierabend für heute machen. Ja. Geht nämlich langsam auf 12 Uhr zu hier.
Ja.
Dann wird das Ganze auch noch hochgeladen bekommen. Und dann hören wir uns morgen wieder, ne?
Ja, ich freue mich drauf.
Tschüss.
Tschüss.